SRF 1.
SRF 1. Wenn die Sicht klar ist, dann kann man sie schon von weitem sehen. Majestätisch, kalt, gefährlich auch, thronen sie über allem, die höchsten Berge der Welt. Sie locken sich jeher einen Haufen Abenteuerlustige an. Es gibt immer wieder Schlagzeilen, gerade jetzt wieder in den letzten Wochen, wo bei einem Lawinenunglück am Mount Everest Einheimische ums Leben gekommen sind. Wir wollen heute im Treffpunkt wissen, was den Menschen antreibt, auf die 4000 und höher raufzugehen. Und ist der Glamour am Berg, sagen wir dem mal so, nicht einfach ein eine Grotwanderung? Wir reden gerade mit einem, der Antworten hat auf die Frage, mit dem SRF-Afrika-Korrespondent Patrick Wülser, der selber auch schon auf dem Kilimandscharo war. Am Mikrofon Sandra Schiess.
Baby, you're the
Das ist der Treffpunkt auf SRF 1. 10 Minuten ab 10 ist es. Ja, Sie wissen es selber. Berge, sie haben eine magische Anziehungskraft. Vor allem die höchsten Berge auf der Welt. Sei das der Mount Everest zu Asien, der Mont Blanc zu Europa oder auch der Kilimanjaro zu Afrika. Für die Bergsteiger sind diese Berge ja quasi das Nonplusultra. Also Berge, wo die eingefleischten Bergsteiger irgendwann einmal wenn oben waren. Der Kilimanjaro zu Tansania ist etwa knapp 6000 Meter hoch. Ein Berg, wo von den Touristen, man kann es fast nicht anders sagen, fast gestürmt wird. Im Jahr pilgern dort bis zu 20'000 Touristen auf. Und einer, der auch schon oben war, das ist unser SRF-Afrika-Korrespondent Patrick Wülser. Mit ihm sind wir jetzt live via Skype verbunden. Patrick Wülser, wie haben Sie die Wanderung darauf in Erinnerung?
Ja, der Kilimanjaro, das ist quasi mein Hausberg, 600 Kilometer von Nairobi. Und als durchschnittlicher Schweizer bin ich dann gefunden, dort rauf muss ich auch mal. Das ist eine 5- bis 7-tägige Wanderung auf den Kilimanjaro. Und das ist wunderschön. Also, mir geht so durch sämtliche Vegetationszonen von Afrika, also angefangen unter der Savanne, durch einen dampfenden Regenwald bis in die hochalpine Wüste. Also, das ist sicher mal schön. Und was auch schön ist daran, in Afrika bewegt man sich aus Sicherheitsgründen oder aus Klimagründen sehr oft in Auto, in Land Rover, in Chips. Man ist nicht einfach frei. Und das ist dann sehr schön, wie man dort einfach wieder mal 5, 6 Tage im Stück einfach zu Fuß unterwegs ist durch das Afrika durch. Die Nacht Milchstrasse sieht. Es wird aber auch schambar kalt. Also man kann sagen, es braucht vor allem Ausdauer. Es ist nicht alpintechnisch eine wahnsinnige Leistung, aber es braucht Ausdauer. Mit der Hitze erwärmt, man geht auf 6'000 Meter und ab 5'000 wird die Luft ziemlich dünn und es wird ziemlich kalt.
Damit man möglichst leicht auf den Kilimanjaro kommt, gibt es Leute, die einem das Gepäck dort auftragen. Was sind jetzt das für Leute, so wie wir sie kennen, vielleicht von den Bildern von den Sherpas am Mount Everest? Kann man das vergleichen?
Das ist genau gleich organisiert. Und auch wenn man dann in die Basecamps, in die Lager kommt, das sieht genau gleich wie aus wie am Everest. Zum Teil auch erschreckend mit dem Abfall. Also, überall hat es Papier, es hat PET-Flaschen, es hat Erbrochenes. Also, ganz viele Leute, die werden höherkrank. Der Berg, ich habe es gesagt, ist alpintechnisch eben nicht besonders anspruchsvoll. Es können auch Leute her, die eigentlich gar nie in die Berge gehen sollten. Aber es sind Tansanier, die ihr das Geld verdienen. Man schätzt, dass pro Jahr 45 Millionen Franken verdienen. Werden an diesem Berg von Bergführern und von Trägern. Und das ist dann quasi wie ein Dorf, ein wandelndes Dorf, also eine Gruppe von vielleicht 10 Touristenbergsteiger, die haben vielleicht 40, 45 Leute, Bergsteiger, Köche, Trägerinnen, Träger, Leute, die Zelt, das ganze Küchenmaterial auftragen. Und das ist vielleicht auch ein bisschen beschämend. Man hat selber nur einen Tagesrucksack. Und die Leute, die sind in einem hohen Tempo, überholen die einem, einen Berg, und die dann auch schon das Lager einrichten. Wenn man kommt, ist schon gekocht. Also es ist sehr komfortabel, wenn man im Unterschied hier in Kenia auf einmal in Kenia geht. Das ist der zweithöchste Berg. Dort geht man allein und dort dreht man sein Zeug selber.
Sie haben das Geld schon angesprochen. Tun wir es ein bisschen weiter abbrechen. Was verdient so ein Träger an einem Tourist?
Ich kann das nicht absolut sagen, aber es sind Zahlen von rund 7 bis 10 Franken pro Tag, die ein Träger verdient. Ein Bergführer, der verdient vielleicht nachher 20 Franken pro Tag. Am Schluss ist es auch üblich, dass man ein Trinkgeld, also ein grosszügiges Trinkgeld gibt. Das sind auf den ersten Blick sind das lächerliche Beträge oder peinliche Beträge. Man denkt, dass die Leute zahlen vor Schweiz zum Beispiel bis schon nur auf Nairobi zu fliegen, was das kostet. Und dann, also, das ist ein Trip, der vielleicht 4'000-5'000 Franken kostet. Und dann verdienen die einen kleinen Teil. Gerechterweise muss man aber sagen, für örtliche Verhältnisse ist das Ganze ein anständiges Salär verglichen mit dem, was die Leute sonst verdienen hier in diesen Ländern. Und man kann vielleicht nur den Rat geben, es lohnt sich vielleicht auch, nicht einfach das billigste Angebot auszuwählen, sondern vielleicht eine Firma, die eben anständige Löhne zahlt und dem vielleicht auch nachgeht und sich für das auch interessiert.
Und da wären wir schon beim nächsten Punkt. Es gibt ja auch in der Schweiz Anbieter, die sich auf die Trekkingreisen spezialisiert haben und die einem die Reise auch schmackhaft machen. Zum Beispiel heisst es, es sei ein unvergessliches Erlebnis. Würden Sie den Touristen generell so eine Reise empfehlen, die selber auch da oben gewesen sind?
Ich würde vielleicht den Leuten empfehlen, nicht einfach nur daher zu fliegen. Das sieht man hier in Nairobi auch. Also Leute aus Europa, die einfach quasi mit dem Rucksack einfliegen, nur den Gipfel wollen machen. Also einfach mit dem Partout, mit dem Ziel. Man muss auch einplanen, ganz viele Leute erreichen den Gipfel nicht. Einfach eben, wie sie höherrank werden. Man muss auch erwähnen, von diesen 20 Millionen, oder ich habe gesagt, etwa 20 bis 40 bleiben auf dem Gipfel. Sie sterben unterwegs, sie sind nicht trainiert. Also sie sterben an der Höhenkrankheit, an einem Lungenödem. Also man sollte trainieren. Und man sollte vielleicht genug Zeit nehmen, eben nicht nur den Gipfel, sondern die ganze Umgebung und vielleicht auch das soziale Umfeld, vielleicht sonst noch ein bisschen umreisen und eben schauen, was für eine Firma was man wählt. Also ist das eine seriöse Firma, die ihre Leute auch anständig behandelt.
Der SRF-Afrika-Korrespondent Patrick Wülser aus Alpinen Museum zu Bern befasst sich mit den Bergsteiger. Bergsteigen im Medienzeitalter heisst dort die Ausstellung. Und durch die laufen wir gerade. Und zwar machen wir das zusammen mit dem Profi-Extrem-Bergsteiger Stefan Sigrist. Und er erzählt uns auch gerade aus seinem tiefsten Inneren und warum, dass er das macht und auch schon eine Art wie braucht, auf den Bergen aufzukraxeln. Let me be, 'cause you don't care. Well, please set me free. Unchain my heart.
Set me free.
Das ist der Treffpunkt auf SRF 1. In 8 Minuten ist es 10:30. Und im Treffpunkt reden wir heute über die höchsten Berge und was die für Anziehungskraft auswirken, vor allem natürlich auf die Bergsteiger. Die gelten ja als Naturburschen, als so quasi unerschrockene Kämpfer in der Wildnis auf den Dächern dieser Welt. Aber die ganz Bekannten unter ihnen sind auch Medienstars, die wie Musiker oder Filmdiven ihren grossen Auftritt zelebrieren. Und über diese Stars am Berg hat das Alpinenmuseum zu Bern vor gut einer Woche eine Ausstellung aufgemacht. Sie heisst «Bergsteigen im Medienzeitalter». Und SRF1-Reporterin Anne-Kathi Zweidler ist für uns vor Ort im Museum zusammen mit dem Profi-Extrembergsteiger Stefan Siegrist durch die Ausstellung durchgelaufen. Und die beiden, die haben sich gerade jetzt den eindrücklichen Bergsteigerfilm angeschaut.
Jetzt hören wir hier gerade die dramatische Musik von diesem Spielfilm «Der Dämon des Himalaya». Es wirkt fast ein bisschen wie ein Hollywood-Streifen, obwohl er aus den 30er Jahren stammt. Stefan Siegrist, vorhin haben wir einen Ausschnitt gesehen aus diesem dramatischen Film. Er heisst «Der Dämon des Himalaya» und man erlebt, wie der Bergsteiger, der das Böse besiegen will. Hier in diesem Film ist das Böse eigentlich fast wie die Natur, die sich so zeigt, gewalttätig mit Lawinen, mit Eis, wo man verfrüht. Was geht euch so durch den Kopf, wenn ihr diesen Film seht, wie der Bergsteiger der Himalaya bezwingt und gleichzeitig der Dämon vom Himalaya probiert zu besiegen?
Ja, es ist tatsächlich so, dass es fast ein bisschen beängstigend ist, wenn man das sieht. Auf der anderen Seite ist es sicher auch spannend am Ganzen. Also, man nimmt die Leute mit in eine andere Welt, man zeigt die Gefahren auf. Und schlussendlich ist halt das ein bisschen das Leben in den Bergen. Also man lebt mit den Gefahren, mit den Subjektiven, aber auch mit den Objektiven, wo man sich immer wieder neu damit muss abfinden.
Ja, die Gefahren, haben die etwas Dämonisches für euch?
Ja, dämonisch ist es sicher nicht. Es ist ja so, dass wir uns jeweils mit diesen Gefahren auseinandersetzen. Ich glaube, es ist auch das Spezielle eben am Bärstigen. Man ist im Moment dort, man ist sich der Gefahr bewusst. Jetzt, wenn wir zum Beispiel Auto fahren, ist man uns der Gefahr eigentlich nicht so bewusst, obwohl dass wir uns dieser Gefahr begeben und das auch nicht ganz ungefährlich ist.
Da wird eindeutig ein Bergheld dargestellt. Fühlt ihr euch einmal schon ein bisschen als Held, wenn ihr so eine Gefahr habt, mögen meistern?
Nein, sicher nicht. Also das Wort Held, Hero, höre ich eigentlich auch nicht gerne, denn wir machen einfach das, was wir gerne machen und wir setzen uns mit dem auseinandersetzen. Es ist nichts anderes als jeder andere, der etwas gerne macht und, oder auch seinen Job macht schlussendlich. Es ist so, dass das oftmals halt auch ein bisschen überspitzt gezeigt wird und so die Leute unglaubliche Achtung haben, aber schlussendlich sind wir einfach froh, wenn wir wieder lebendig und gesund von Reisen oder Expeditionen heimkommen.
Spannender ist, wie in der Ausstellung gezeigt wird, wie sich die Rolle des Bergsteigers verändert hat im Laufe dieser Jahrzehnte oder fast seit 100 Jahren. Zuerst sind die Seilschaften im Auftrag von einer Nation losgezogen. Sie mussten quasi für ihr Vaterland eine Erstbesteigung schaffen. Es waren auch Wettläufe auf die Gipfel für die Erstbesteigung, um zu wissen, welcher Nation gehört jetzt der Gipfel. Erst der Reinhold Messner hat meines Wissens aufgehört mit dieser nationalen Eroberung und hat auch von Bergsteigen als Selbsterfahrung. Einmal so hat er seine Touren sehr gut vermarktet. Zu welchen Bergsteiger gehört ihr jetzt eher? Eher zu denen, die der Nation zum Beispiel in eurem Fall die Eiger Nordwand nachgebracht haben? Oder steigt ihr auf einen Berg als Selbsterfahrung?
Ja, es ist ja so, dass in der heutigen Zeit, wo die ganze Welt viel näher ist gekommen und man jetzt auch international sich zusammentut, um zu bergsteigen, tut man sicher nicht mehr für das eigene Land einen Gipfel bezwingen, wie man dem früher gesagt hat. Wir gehen bergsteigen, sicher auch ein bisschen, sage jetzt in meinem Sinne nicht eine Selbsterfahrung, aber für ein schönes Erlebnis, ein Abenteuer zusammen dürfen zu erleben, ein Abenteuer, das man vielleicht in der zivilisierten Welt einfach so nicht mehr haben kann.
Wenn ihr zurückkommt von so einem Abenteuer, zurück heim in die Familie, was empfindet ihr denn dabei? Was sind denn so eure Gefühle?
Es ist so, dass man auf solchen Reisen, zumindest dort, wo meine Kollegen und ich hergehen, man halt sehr primitiv lebt und dann auch über Wochen, sogar Monate manchmal nicht kann duschen zum Beispiel. Wenn man dann zurück heimkommt von diesem primitiven Leben in die Schweiz, wo man doch sehr viele Möglichkeiten hat, gewissen auch luxuriös lebt, ist es schon speziell, muss ich sagen, dass ich brauche jeweils ein paar Tage, manchmal Wochen, bis ich mich da wieder einleben kann. Ich schätze aber auch sehr, dass man dann eben dass das Wasser einfach läuft aus dem Hahn, dass man das Wasser einfach trinken kann, dass man eine Dusche nehmen kann. Auf der einen Seite, auf der anderen Seite bin ich aber jeweils auch wieder ein bisschen geschockt, wie hektisch das hier ist, dass man keine Zeit hat für nichts. Und, ja, es sind halt zwei ganz verschiedene Welten.
Ein Gespräch über die Berghelden mit einem, was selber einen ist, der Profi-Extrembergsteiger, der Stefan Sigrist, der mit uns durch die Ausstellung läuft im Alpinen Museum zu Bern, Bergsteigen im Medienzeitalter. Von den Berghelden gehen wir über zu den Heldenbergen, weil nicht jeder Berg ist ein bekannter Heldenberg. Wir wollen wissen, was es eigentlich braucht, damit ein Berg zu einem bedeutenden Berg mit wird, zu einem Berg, wo man den Namen automatisch kennt und verbindet. Das machen wir gerade in ein paar Minuten im Treffpunkt auf SRF 1.
J'ai passé tous mes congés dans les magasins de CD. Mon argent de poche la semaine, c'est là-bas que je l'ai dépensé. Je voulais être le premier à découvrir les nouveautés. Études, paroles, images, la musique jusqu'au dernier son. Et tout à coup, je l'ai ressenti. Et tout à coup,
je l'ai compris, ce sentiment d'être libre comme l'air, langage sans frontières et sans barrière. Ce sentiment unique, le sang de la musique. Wow, le sang de la musique. Je me suis lancé, j'ai commencé à chanter. J'ai écrit et composé, tu n'avais jamais osé. Un mot pour toi et peut-être une chanson. J'ai joué sans cesse encore, jusqu'à très tard dans les nuits. Et tout à coup, j'ai essayé. Et tout à coup, j'ai succombé ce sentiment d'être libre comme l'air. Ce sentiment d'être libre comme elle, l'envers sans frontières, elle s'emballe. Ce sentiment unique, le sang de la musique, une âme, un esprit symphonique. Mais pour te parler d'amour, elle sera douce et poétique, la force. La musique. Quand je vois les visages de peuples et cultures différentes, les générations et les langues, tout le monde se comprend. Je suis heureux de pouvoir communiquer avec la terre, raconter ou dénoncer, partager, rencontrer ce sentiment d'être libre comme l'air, l'envers sans frontières et sans barrière. Cette sensation d'intime intrusion qui laisse ressentir de multiples émotions. Ce sentiment d'être libre comme l'air, l'envers sans frontières et sans barrière. Cette impression. Le sang de la musique, wow. Le sang de la musique, wow. Le sang de la musique, wow. Le sang de la musique.
Musik aus der Schweiz von Christian Tschanz ist zu Thun geboren, lebt heute aber mit seiner Frau und seinen ja, 7 Kindern zu Avanche im Kanton Watt. Musik. Verkehrsinfo SRF von 10.33 Uhr in der Region Zürich auf der A1 Richtung St. Gallen zwischen der Raststätte Kemptal und Wülflingen Stau und rund 20 Minuten Zeitverlust. Der Treffpunkt auf SRF 1, wo wir heute über Extrembergsteigen reden und darüber, welche Rolle das Medien spielen bei der Inszenierung von so Heldendaten am Berg. Und einer, der das eher kritisch anschaut, das ist der Stefan Sigrist, bekannt worden durch den Fernsehdoc Eiger Live. Die SRF 1 Reporterin Anne-Kathi Zweigler ist mit dem Extrembergsteiger Stefan Sigrist in der Ausstellung «Über Bergsteigen im Medienzeitalter» im Alpinen Museum zu Bern.
Da sieht man so auf Abbildungen von alten Schweizer illustrierten gelben Heftchen und anderen sättigen Zeitungen, wie man wunderbare Fotos veröffentlicht hat, hier zum Beispiel gerade vom Mount Everest. Stefan Sigrist, so berühmte Berge hat ihr aber, glaube ich, gar nicht so gern, dir persönlich.
Ja, nicht gerne ist es so, dass mich das nicht wahnsinnig interessiert, im Sinn, dass halt oftmals berühmte Berge auch meint, dass es sehr viele Leute hat, dass es der Massentourismus anzieht. Und mich interessieren vor allem eigentlich ästhetisch schöne Berge, die irgendwie weit weg sind von der Zivilisation oder zumindest halt schon in die Gebiete hineinzugehen, bei einer Jahreszeit, die zum Bergsteigen ein bisschen ungebiger ist, also in der Winterjahreszeit, dass man eben den Massentourismus ein bisschen entfliehen
kann. Was wäre so noch so ein Traumziel von euch? So eine, eben ein bisschen ein weisser Fleck auf der Landkarte vom Massentourismus?
Ja. Das Problem ist, oftmals, wenn man näher so auf einem Gipfel oben steht, sieht man irgendwie noch 200 andere sehr schöne Gipfel, die einem reizen. Und entsprechend gibt es noch sehr viele Träume, aber ganz klar, die Regionen wie zum Beispiel Kaschmir, Himalaya, die jetzt sehr lange gesperrt ist wegen politischen Auseinandersetzungen von Tourismus und Bergsteiger. Das sind so Orte, wo es halt noch viel Schönes gibt, zum ersten Besteigen, wo man alleine ist. Und das ist das, was mich interessiert.
Aber findet ihr denn auch Sponsoren für so unbekanntere Gipfel?
Das ist eine sehr gute Frage. Es ist natürlich so, dass es rein jetzt, wenn man das im Nachhinein vermarkten will, entsprechend schwieriger ist. Aber meine Philosophie, der möchte ich treu bleiben, das so zu machen. Und solange es so noch geht und man das finanzieren kann, dann mache ich das sicher noch so.
Was braucht es denn, damit der Berg berühmt wird? Was sind da so quasi die Etappen, um einen Berg ins Medienzentrum hineinzurücken?
Also wenn wir jetzt zum Beispiel eine eigene Nordwand nehmen, ist es so, dass es natürlich dort viele Unfälle hat gegeben. Es ist wie eine Arena dort. Man sieht die Nordwand vor sich. Es ist publikumsnah. Die Leute können das schauen, mitleben. Und wenn noch etwas passiert, umso spannender. Also das ist natürlich etwas, was dann funktioniert. Nebst dem, dass es natürlich schon nicht ganz einfache Wand ist, jetzt, die so zu durchsteigen. Und zum anderen ganz klar, was Leute kennen, sind zum Beispiel Zeiten, wenn man etwas schnell macht, in einem sogenannten Speed, oder wenn es halt nachher 8000 ist. Das ist wieder etwas, was die Leute besser nachvollziehen können. Eine Höhe als jetzt eine Schwierigkeit von einem Fels oder vom Eis, von einem Berg.
Also möglichst etwas, wo praktisch vor der Haustür ist, macht das einen Berg berühmt und dann die Bergdramen. Das klingt aber fast ein bisschen zynisch.
Nein, ja, es ist aber leider tatsächlich so, dass natürlich Bergdramen schlussendlich einen Berg auch publikumsnah machen. Also die Leute sind auf einmal viel mehr interessiert, weil jetzt wir in Indien 6'000 oder 7'000er Bestiegen, Erstbestiegung machen, die für uns schwer ist, interessiert das eigentlich niemand. Jetzt aber daran etwas passiert, dann kennen auf einmal viel mehr Leute den Namen von diesem Berg.
Bergdramen machen also den Berg berühmt, sagt der Beruf Extrembergsteiger. Der Stefan Sigrist, mit ihm laufen wir heute im Treffpunkt durch die Ausstellung vom Alpine Museum zu Bern. Die heisst Bergsteigen im Medienzeitalter. Und gerade in ein paar Minuten werden wir wissen, wie ist es denn, wenn ganze Kamerateams jeden Schritt und jeden Handgriff von einem Bergsteigen dokumentieren. Das weiss er aus eigener Erfahrung und gibt uns gerade Antworten in 3 Minuten nach der Madonna. In 14 Minuten ist es 11 Uhr, das ist der Treffpunkt. Und heute reden wir über das Extrembergsteigen. Denn heute wird das Leben der Extrembergsteiger stark geprägt durch die Medien. Die Helden am Berg, die müssen sich als eigene Marke, als eigene Brand sozusagen positionieren und verkaufen. Was können sie dabei noch selber steuern und wo werden sie vermarktet oder wo werden sie sogar Opfer von einem Medienrummel? Über das redet die SRF1-Redaktorin Anne-Kathi Zweidler mit dem Profi-Bergsteiger Stefan Sigrist im Alpinen Museum zu Bern.
Da hat es jetzt wunderbare Abbildungen von Schweizer Bergsteigerinnen und Bergsteiger, zum Teil auf ganz schmalen Grat. Und jetzt sind wir hier auch in der Ausstellung im übertreiten Sinn auf einem schmalen Grat. Es ist der Grat zwischen dem, was die Bergsteiger selber können inszenieren können und dem, wo sie inszeniert werden. Stefan Sigrist, seid ihr auch schon eine Art wie inszeniert worden, also auf eine Art, die ihr eigentlich nicht hättet wollen?
Natürlich, es gibt immer wieder so Situationen, wo man vielleicht nachher, wenn man es sieht, im Nachhinein, es nicht mehr ganz so wohl ist, wie man inszeniert ist worden, aber es ist halt auch, wie vieles andere im Leben auf dieser Welt, man kann nicht immer an allen Orten den Finger drauf haben und man muss halt dann auch mit dem können leben, wie es gezeigt wird.
Was zum Beispiel? Wo war es ein bisschen unwohl gewesen? Oder immer noch unwohl?
Ist es so, dass wir zum Teil Fotoshootings gemacht für Firmen, wo dann das Bild in einem anderen Zusammenhang gebraucht ist worden oder wo das Bild so abstrakt ist gezeigt worden, wo eigentlich nicht mehr wahnsinnig viel mit Bergsteigen zu tun hat, einfach mehr, dass man halt so einen Eyecatcher hat, dass man das Publikum einfahren kann, wo man sich manchmal so ein bisschen Zeit braucht, bis man sich mit dem anfreunden kann.
Also ein konkretes Beispiel von so einem Bild?
Ein konkretes Beispiel gibt es im Grimselgebiet oben an einer Seilbahn, wo wir dort mal rumgeturnt haben, auf Deutsch gesagt, für ein gutes Bild, an einem Kabel mit Eisgerät geklettert sind. Und das war für mich am Anfang schwierig, mich dort so weit zu gehen, für mich zu sagen, okay, wenn man es einmal macht und einfach in diesem Kontext kann ich damit leben. Aber ganz wohl ist es mir sicher am Anfang nicht gewesen.
Ihr müsst an einem Seilbahnseil rumturnen. Für was denn? Für was Werbung zu machen? Für die Seilbahn?
Ja, die Seilbahn hat sicher etwas davon gehabt. Aber es geht eben in erster Linie darum, dass die Leute bleiben hängen bei einem Bild, weil das so abstrakt ist und eigentlich nicht für sie in die Bergwelt hineinpasst. Und so, sage ich jetzt mal, hat man natürlich die Leute, dass sie ein paar Sekunden auf diesem Bild sind und sich das anschauen. Und im weitesten Sinn kann man dann halt also die Firma so Werbung machen.
Was für Firmen würdet ihr nie annehmen? Welchen Auftrag, wo sagt ihr Stopp?
Das gibt verschiedenste Firmen, also sprich jetzt gerade im Bereich Alkohol oder auch andere Suchtmittel, wo ich muss sagen, das glaube ich passt jetzt weniger zu uns und dort hätte ich sicher grosse Mühe. Ja.
Aber trotzdem, ihr und eure Familie, ihr müsst von dem leben, unter anderem von Werbung.
Ist es so, dass Werbung ein Teil ist, also sprich Sponsoring, aber ein grosser anderer Teil sind natürlich Vorträge, die wir mit solchen Bildern machen können, für das Publikum, aber auch für Business-Vorträge. Und das ist auch ein sehr grosser Teil des Einkommens.
Aber jetzt, wenn da bei euch im Biwak zum Beispiel noch Fotografen, Filmleute, ganze Filmcrew ist, verfälscht das Bild nicht auch völlig?
Ja, ich glaube, das stellen sich viele Leute ein bisschen anders vor. Also bei uns ist es so, oder wir versuchen es so zu machen, auch dort, wo wir unterwegs sind, dass wir möglichst sehr kleine Truppen sind. Und oftmals sogar ist es ein anderer sehr guter Alpinist, der Thomas Senf, der einer als einziger auf der Welt so stark selber ist, dass er auch noch sehr lange Vorstiege gleichzeitig kann fotografieren und filmen. Und das ist natürlich das Schönste, wenn man in der Aktion Bilder machen kann, die sehr ehrlich sind und die man so übertransportieren kann.
Seit der Extrembergsteiger, der Stefan Sigrist. Mit ihm sind wir durch die Ausstellung gelaufen, Bergsteigen im Medienzeitalter im Alpinen Museum zu Bern. Mehr zu dieser Ausstellung. Ein Link dazu finden Sie bei uns im Internet unter srf1.ch. Und dort sehen Sie auch den Stefan Sigrist gerade im Gespräch mit einem Ausstellungsbesucher. Wir reden weiter über das Wandern, aber natürlich gehen wir ein bisschen zurück, nicht über das Extrembergsteigen, sondern wir reden über das Wandern mit den richtigen Wanderschuhen im Rotgeber. Denn das braucht es ja, wenn man will wandern. Und wenn man das nicht hat, dann kann das die schönste Wanderung auch kaputt machen. Ein Tipp vorweg kann ich Ihnen jetzt schon sagen. Es ist wichtig, dass man Wanderschuhe, wenn man sie kaufen will, am Nachmittag gut aussuchen. Denn sind die Füße nämlich grösser als am Morgen.
Schönen Augen, wo man nur glauben kann. Oder etwas, was ich noch nie vorher gesehen habe. Es ist ein unbeschreibliches Gefühl, das mir warm geht. Und ich glaube fast, das erlebe ich nie mehr. Ich will mich nicht wehren, darum lass ich's einfach geschehen. Ich bin Feuer und Flamme, ich bin Feuer und Flamme, wie ich's nie kennt. Und ich weiss, dass ich dich nie mehr verlieren. Ich bin Feuer und Flamme, Feuer und Flamme haben mich ja dafür brennt. Ich will nicht, dass meine Wunden noch einmal heilen. Verbrenne mich immer wieder gern an dich. Seit ich dich kenne, ist mir anders warm ums Herz. Kennen wir nicht. Unerträglich Schmerz. Es ist nicht mehr so, wie es mal war. Und die schlechten Zeiten, sie sind vorbei, weil ich hab dich und du hast mich. Lass mich nicht wehren, dann lass ich's einfach geschehen. Ich bin Feuer und Flamme. Flamme, wie ich's nie kennt. Und ich weiss, dass ich dich nie mehr will verlieren. Ich bin Feuer und Flamme. Ich bin Feuer und Flamme. Hab mich ja dafür geträumt. Ich werd nicht, dass meine Wunden noch einmal heilen. Verbrenne mich immer wieder gern an dich. Wo verbrenne mich immer wieder.
ganz neue Musik von Mike Oldfield. Kennen Sie vielleicht noch von Moonlight Shadow zum Beispiel? Er ist wieder zurück mit Sailing. Neue Musik auf SRF 1. In 6 Minuten ist es 11.
With the gold Katoof, she's got a bet down at 30 for the vine, selling little bottles of Love Potion number 9. I told her that I was a floppy cheese. I've been this way since 1956. She looked at my palm and she made a magic sign. She said, what you need is Love Potion number 9. She bent down and turned around and gave me a wink. She said, I'm gonna mix it up right here in the sink. It smelled like turpentine and looked like idiot ink. I up my nose and closed my eyes. I took a drink. I didn't know if it was day or night. I started kissing everything in sight. But when I kissed the cup down at 34 and Vine, he broke my little bottle of Love Potion number 9. But when I kissed the cup down at 34 and Vine, he broke my little bottle of Love Potion number 9. Love Potion number 9.
Please don't say I'm losing you. We went so wrong and it's all over, over again. Don't you tell me that it's true. Oh, there is nothing I can do. Won't you try to understand? It ain't so simple, but I hope that I can explain. Don't you let me take your hand, 'cause that's the place I need to land. Music makes my world. Yeah.
Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.